Hallo, liebe Radio Chico-Zuhörerschaft. Hier ist wieder einmal der Daniel am Mikrofon. Und ich darf der Urs Niemeyer im Studio mit mir zum Interview begrüßen. Hallo Urs.
Hallo Daniel.
Der Urs will mir heute etwas vom Icarus-Tag erzählen. Das soll mir doch jetzt gerade dort erklären, was das soll sein.
Genau. Merci vielmals für die Plattform, Daniel. Der Icarus-Tag. Icarus kennen die einen oder anderen vielleicht. Das ist der, der da mit den Federli und dem Wachs zusammengeklebt Richtung Sonne geflogen ist und dann relativ schnell fertig war. An dieser Metapher werden wir sicher nicht anknüpfen. Trotzdem, Icarus ist für uns auch ein bisschen Symbol eben vom Fliegen. Um was geht es beim Icarus-Tag? Wir probieren junge Leute, das mal das erste Mal von 12 bis 22-jährig zu begeistern für die Fliegerei. Wir sind uns bewusst, dass das mittlerweile nicht immer überall ein Thema ist, das auf Gegenliebe stößt. Wir sind aber trotzdem überzeugt, dass Fliegerei sinnvoll angewendet etwas Nachhaltiges kann sein, etwas, das einem Menschen gefällt und wo der Mensch seit Urzeiten davon träumt. Und am Icarus-Tag bieten wir die Möglichkeit bieten für die erwähnte Personenklientel 12- bis 22-jährige Mädchen und Buben oder junge Frauen, junge Männer, dass sie selber können in einem Fluggerät, das heisst bei uns konkret Segelflugzeug, Helikopter, Motorflüger oder sogar in einem Ballon, selber können Hand anlegen, zusammen mit einem erfahrenen Fluglehrer und das Fluggerät selber können steuern. Inklusive allen Vorbereitungen, die es braucht. Also wir zeigen den Teilnehmenden, was es eigentlich alles braucht, bevor man in die Luft gehen kann und was es dann auch braucht, wenn man aus der Luft wieder sicher am Boden zurück ist, was alles auf einem zukommt. Und möchte so ein bisschen Einblicke geben, einerseits in das wunderschöne Hobby, andererseits für die, die das vielleicht mehr als zum Hobby werden wollen, was das eben auch für berufliche Dimensionen kann haben.
Ja, und bezüglich dem, ab wann kann man eigentlich so einen Flugschein anfangen machen?
Der Flugschein, also das sogenannte PPL, Private Pilot License, wie das heisst, das kann man prinzipiell ab 14 kann man die Prüfung ablegen. Es gibt leichte Unterschiede zwischen Segelflug und motorisiertem Flug. Beim motorisierten Flug ist es mit 16, beim Segelflug bereits mit 14. Aber jünger als man kann lernen Auto fahren beispielsweise. Was es dort dazu braucht, ist jeweils immer ein gewisser Theorieblock. Man muss dort selbstverständlich lernen, wie funktionieren die Fluggeräte. Das hat damit zu tun, dass ich auch jederzeit vorbereitet sein, wenn irgendetwas schief geht, dass ich vertraut bin mit dieser Maschine, die ich drinnen hocke, wie bringe ich die sicher an den Boden zurück. Es hat zu tun mit menschlichem Leistungsvermögen. Ich lerne also durchaus menschliche, medizinische Aspekte kennen. Man begegnet dort auch rechtlichen Sachen, wo es um Luftrecht geht. Man muss wissen, in der Schweiz oder in der ganzen Welt sind eigentlich die Lufträume, die sehen nicht einfach durchsichtig aus wie vom Boden aus, sondern sie sind eingeteilt in verschiedene Luftraumklassen, wo ich je nachdem in verschiedenen Konstellationen darf durchfliegen oder mir das zuerst muss genehmigen. All solche theoretische Sachen muss ich vorbereiten, bevor ich die Prüfung ablegen kann, auch eine Prüfung machen. Ich muss lernen funken. Das ist im Segelflug ist das ein bisschen weniger restriktiv noch, aber im Motorflug gibt es dort mittlerweile doch einige Anforderungen, die ich muss treffen muss, bis somit, dass ich das auf Englisch muss können machen. Das ist im Segelflug noch nicht überall so etabliert. Dort kann man das noch auf Deutsch machen. Aber das sind alles die Aspekte, die es braucht, bis dass ich dann zu so einer Prüfung nach selbstverständlich entsprechender Einweisung mit 45 Flugstunden, wo ich verschiedene Programme durchlaufen muss haben. Und dann kann ich die Prüfung ablegen und das dann zum Hobby werden oder weiterfahren und das auch beruflich ausüben.
Okay, sehr spannend. Das hat mich gerade so überrascht. Mit 14 schon können lernen, fliegen, erwarten wir nicht so irgendwie. Aber sicherlich eine sehr coole Geschichte, muss ich sagen. Also ich hätte, glaube ich, sehr Freude gehabt aus Golf, wenn ich das so gewusst hätte.
Wäre mir mit 14 wahrscheinlich auch so gegangen. Bei mir hat das mit 14 noch nicht ganz klappen.
Tja, so, das sind die Chancen, die der Fortschritt unserer jungen Generation erlaubt. Aber ja, du hast ein wichtiges Thema noch ganz am Anfang angesprochen, bezüglich junger Generationen. Nachhaltigkeit, die ja beim Fliegen gerade im Moment vielleicht schon fast ein bisschen extrem aufgegriffen wird. Wie tut ihr das so handhaben, dass das nachhaltig kann, praktiziert werden? Tut ihr Klimakompensationen betreiben oder bestimmte Treibstoffe verwenden? Wie sieht das so ein bisschen aus?
Das ist eine sehr spannende Frage, Daniel. Man muss auch das vielleicht wieder in diesen Kategorien unterteilen. Beim Segelflug ist es so, klassischer Segelflug heute passiert so, dass ich mich eigentlich von einem Motorflugzeug hochschleppen in den Luftraum oder in die Gegend, wo ich dann mit der Thermik weiterfliege. Dort ist es so, dass man gerade in Belp dran ist, dass man ein Winterprojekt am Auffahren ist, wo man das vom Boden aus also wieder machen kann, wo ich mit einer Seilwinde hochgezogen werde. Also keine Emissionen in dem Sinne mehr mit einem Flugzeug generieren. Im Motorflug ist es so, dass sogenannte Sustainable Treibstoffe, also nachhaltig gewonnene Treibstoffe, die nicht mehr zu 100% aus nicht erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden, dass man die Fahrt davon anwenden. Das fährt auch in der grossen Fliegerei mittlerweile an, dass man das beimischen. Die sogenannten SAF sind das. Weiter im Motorflug, jetzt im Sportflugbereich, hat man mittlerweile sehr effiziente Motoren, die wirklich wenig brauchen, für das, wo ich auch vorwärts komme. Die bisherigen Motoren, das muss man leider sagen, das sind zum Teil Technologien aus den frühen 50er Jahren, die dort immer noch im Einsatz sind, also mit verbleitem Benzin. Von dem kommt man wirklich relativ rasch jetzt weg, sodass das auch nachhaltiger wird. Die Elektroflügerei, die Fahrt aufgenommen hat, wie das im Automobilbereich auch bereits der Fall ist. Es gibt gerade zwei Wochen nach dem Icarus-Tag findet in Bern der Electrify-In statt. Das kann hier auch noch erwähnt werden. Dort werden nur elektrische Flugzeuge demonstriert und vorgeführt. Also auch das ist auf dem Vormarsch. Dort ist man noch am Pröbeln, dass die Batterien auch lang genug haben. Aber es hat bereits Flugschulen in der Schweiz, die rein auf elektrischen Flugzeugen Ausbildungen machen. Und beim Helikopterbereich ist es auch so, dass dort vor allem natürlich noch Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen. Da wäre jetzt mehr noch nicht bekannt, dass man dort schon elektrisch operiert. Aber auch in diesem Bereich mit sogenannten SAF, eben mit den nachhaltigen Treibstoffen, die man davon operieren darf. Beim Ballon sind die Gedanken noch nicht so weit. Dort geht es primär um Gas. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so als erstes auf der Karte hat, wenn man an Umweltverschmutzungen im Verbrennungsbereich denkt. Da bin ich ja selber nicht im Bild, was dort als Entwicklung schon passiert ist.
Aber ja, es ist schon sehr viel Entwicklung. Also viel davon hat ich jetzt persönlich auch noch nicht mitbekommen irgendwie in den Medien oder so. Aber gerade die nachhaltigen Treibstoffe finde ich sehr spannend, muss ich jetzt gerade sagen. Kurz schnell noch, wenn wir das noch nicht angesprochen haben, wann ist der Icarus-Tag überhaupt?
Der Icarus-Tag 2023, der findet am 19. August statt. Das ist ein Samstag. Was wichtig ist, es gibt kein Ausweichdatum. Also, wir haben offenbar einen Pakt mit dem Wettergott. Wir mussten den Icarus-Tag bis heute noch nie müssen wetterbedingt verschieben. Wir mussten ihn schon müssen verschieben oder absagen sogar, weil es zu wenig Teilnehmende hatte. Aber wettermässig haben wir bis jetzt immer Glück gehabt. Ich zähle darauf, dass das also dieses Jahr so wird sein. Das fährt am Morgen um 9 Uhr an. Man sollte aber tunlichst ein bisschen früher da sein, weil um 9 Uhr haben wir ein sogenanntes Briefing. Da werden alle Teilnehmer eingeführt, eben in die Gegebenheiten, die wir in Bern am Platz haben, erfahren etwas über das Wetter, über die aktuellen Luftsituationen. Wir werden dort zum Beispiel sagen, wenn irgendwo Lufträume gesperrt sind, wo man speziell Rücksicht nehmen darauf. Nicht, dass die Teilnehmer das jetzt selber beherrschen müssen. Sie sind ja mit einem Fluglehrer unterwegs, aber einfach auch das im Sinn, um mal zu zeigen, was braucht es eigentlich alles. Dann geht es auf die halbe Zehn, Viertel vor, geht es an die ersten Flüge her. Das passiert gestaffelt, Helikopter, Segelflugzeug, Motorflugzeug. Schon parallel, aber wir haben nur eine gewisse Anzahl Flugzeuge pro Sparte zur Verfügung. Und dann geht das eigentlich bis am Mittag, Viertel vor 12 Uhr, ist dann die erste Tranche fertig. Dann gibt es einen feinen, offerierten Lunch vom Lions Club Bern-Muri. Da sind wir immer auch sehr dankbar. Also für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mhm. Es gibt dann über den Mittag zwei Demos. Eine ist eine Flugshow von den Modellflugzeugen. Das ist immer sehr eine spannende Sache. Wir haben weiter im Programm einen Demo-Absprung von einem Fallschirm-Demo-Team, wo uns zeigen wird, was man mit Fallschirmen alles so anstellen kann. Und auf die halbe, zwei, Viertel vor geht es dann weiter mit der zweiten Tranche, wo dann wieder die Leute in die Luft können. Und meistens ist es je nach Teilnehmer Grösse noch nicht so auf die Vierer, kommt man dann zum Ende. Wir haben immer Leute, die dann spontan gesagt haben, ja, jetzt bin ich heute Morgen Segelflüge, ich möchte doch gerne noch einen Motorflug ausprobieren. Das ist möglich, je nach Kapazitäten, die wir haben. Mhm. Und dann ist der Tag, dann, je nachdem, 4, 4:30, ist dann zu Ende.
Mhm. Ja, es ist immer sehr schön, dass das Wetter euch voll sind. Ich hoffe immer noch. Vielleicht tut sich der Zeus schuldig fühlen wegen Mikaros.
Wer weiß, wir hoffen es nicht.
Aber ja, was mich gerade spontan interessiert, was ist eigentlich dein Hintergrund vom Fliegen? Wie bist du dazu gekommen?
Mein Hintergrund vom Fliegen ist speziell. Oder speziell, einfach für mich ist es speziell. Ich habe schon als Kind gerne den Flieger nachgeschaut, habe das auch gerne beruflich gemacht. Habe mir aber dann nicht mehr so ein bisschen selber gesagt, ja, finanziell ist das auch nicht immer ganz etwas Einfaches. Habe dann auch nach der Matur einen bisschen speziellen Werdegang auf mich genommen, habe eine Mechanikerlehre gemacht mit dem Ziel, dass ich dann eigentlich mal Helipilot werden könnte. Das ist noch so ein bisschen grün hinter den Ohren mir vorgestellt. Bin dann auch bei der Rega in Belp mal schnuppern einen Tag, habe mich dort ein bisschen schlau gemacht. Und es war dann so, dass ich festgestellt habe, die fliegerische Voruntersuchung, die man machen muss, also was um das Medizinische geht, da hat sich dann gezeigt, im dritten Lehrjahr von dieser Lehre, die ich gemacht habe, dass die Augen zwar gut genug zum Fliegen waren, aber nicht gut genug dann zumal, um das beruflich auszuführen. Ich habe mich dann aber entschieden, die Lehre noch fertig zu machen. Ich habe einen ganz anderen beruflichen Werdegang genommen, aber das Fliegen hat mich nicht losgenommen. Und ich habe dann eigentlich mit meinen ersten richtig verdienten Löhnen habe ich mir dann zusammengespart, dass ich eben das Privatpilotenbrevet machen konnte. Das war im 2003. Und seitdem bin ich auf x verschiedenen Flugzeugtypen. Da kommt man dann dazu, fährt man auf etwas Kleinem an, dann gibt es etwas Grösseres. Ich bin selber mit dabei mit zwei Kollegen, die wir einen kleinen Flieger selber betreiben, der selber bauen ist. Ich habe grössere Flugzeuge können lernen fliegen. Ich fliege beispielsweise der grösste Doppeldecker der Welt, Antonov 2, der in Biel-Kappelen steht. Sehr etwas Spannendes. Ich darf Fallschirmspringer absetzen. Also, man kommt so ein bisschen eins zum anderen. Das ist mein Hintergrund. Es ist bis und mit heute ein Hobby geblieben. Ich bin überzeugt, dass das alles auch wird bleiben. Das wird bei mir nicht beruflich etwas werden. Für das bin ich zu alt. Aber also man sieht, auch wenn man das als Hobby betreibt, man kommt dazu, man kann sich dort weiterentwickeln und eigentlich dort wirklich etwas Spannendes erleben mit ins Ausland. Also es gibt einem so viele Sachen, die man entdecken kann mit diesem Hobby. Ich finde das nach wie vor super.
Ja, ich finde, es gibt nichts Schöneres als Leidenschaft, die man ausleben kann. Und das klingt nach einer sehr schönen Leidenschaft. So, was ist? Du hast ja die motorisierten Flüger gerade abgerissen. Sehr, du hast, wie hast du es mit dem Segelfliegen eigentlich? Tust du das so machen? Oder?
Ich bin selber leider tatsächlich noch nie in einem Segelflüger gesessen. Ich habe allerdings, vorhin nicht erwähnt, ich bin vor meinem Motorflügerprüfung bin ich intensiv im Gleitschirmflüger gewesen. Also von dem her so ein bisschen eine Ahnung, wie das ist, wenn man ohne Motor trotzdem in der Luft unterwegs ist. Habe ich, stelle mir das beim Segelfliegen etwa ähnlich vor, einfach, dass man noch ein bisschen höher raufkommt, noch ein bisschen weiter unterwegs kann sein als mit dem Gleitschirm. Aber ich weiss aus sehr vielen Gesprächen und Austauschen mit guten Kollegen, die Segelflug intensiv betreiben, dass das, glaube ich, nochmal ganz, ganz eine spezielle Sache ist, ohne Motorengeräusch, wie ein Vogel unter einer Wolke aufzudrehen, in den Bergen unterwegs zu sein. Also ich denke, das kann man wirklich jedem empfehlen, das sicher auch mal zu schnuppern, wenn man der Natur eigentlich nach will sein und halt eher lokal unterwegs sein. Mit einem Motorflugzeug kann ich sagen, ich wollte heute Morgen irgendwie nach Korsika Bratwurst essen und zurückkommen. Das kann ich mit einem Segelflüger nicht, aber dafür kann ich mit einem Segelflugzeug 5, 6, 7 Stunden in der Luft bleibe, ohne dass ich tanken muss. Das ist auch etwas, was sicher sehr faszinierend ist. Ja.
Das kann ich mir vorstellen, definitiv. Jetzt der Icarus-Tag ist vom, also du bist vom Berner Aero-Club, nicht wahr?
Korrekt. Ich bin Präsident vom Berner Aero-Club und in dieser Rolle auch zufällig OK-Präsident vom Icarus-Tag. Das ist eigentlich unser Anlass, den wir jährlich durchführen, wo eben unser Beitrag zur Jugendförderung ist.
Und tut ihr von diesem Club auch, ist das ein Zusammenschluss von Flugbegeisterten, die anderen hilft, in das Hobby reinzukommen, außerhalb vom Icarus-Tag?
Der Berner Aero-Club war seinerzeit ein Club, wo flugbegeisterte Männer und Frauen Mitglied waren. Der hatte früher auch Flugzeuge gehabt. Es hat Zusammenschlüsse aus verschiedenen so Gruppen gegeben. Man hat in den 80er, 90er Jahren hat man da auch wochenendweise Ausflüge gemacht und so. Das sind dann eher schwierigere Zeiten gekommen. Ich habe einen von diesen Clubs, der dort innen zusammengeschlossen ist, früher selber noch dürfen präsidieren. Man hat auch den müssen auflösen. Die Leute sind veraltert, man hat keinen Nachwuchs mehr gefunden, Flugzeuge, die zu teuer geworden sind, die man nicht mehr erneuern konnte. Der Berner Aero-Club hat heute selber kein Flugmaterial mehr und ist eigentlich der Dachverband der Interessierten am Platz Bern. Wir schauen beispielsweise auch, wenn es irgendwelche rechtlichen Anliegen gibt. Wir haben bei uns im Vorstand einen Jurist, der da kompetent weiterhelfen kann. Wir tun aber auch finanziell eben unterstützen, wie beispielsweise ein Electrify, wo wir sagen, das liegt uns auch, ist uns auch gelegen, dass wir eigentlich solche Sachen fördern. Es ist ein geselliges Zusammensein, aber es ist nicht ein Flügerclub, wie man das vielleicht an anderen Orten noch hat, wo man eine Maschine hat, wo man sagt, man geht mit den Mitgliedern fliegen. Das können wir heute leider nicht mehr bieten.
Aber du hast gleich schon eigentlich etwas, was sich für einen Nachwuchs sehr anbietet. Also, klingt sehr schön, auch einfach. Was ich einfach auch in meinem Kopf finde, es gerade sehr schön vorstellen. Du hast die Natur vorhin gerade angesprochen, mit einem Ballon über unsere wunderschöne Schweizer Landschaft hinwegziehen. Das muss einfach auch sehr toll sein, nicht wahr?
Also ich habe bis heute einmal das Glück gehabt, dürfen Ballon zu fahren. Das ist ein Erlebnis, das ich nie vergesse. Was mich extrem beeindruckt hat, man fährt wirklich, man darf ja nicht sagen, man fliegt, man fährt. Und mein Erlebnis, wo mir wirklich geblieben ist, man kann ein Feuerzeug anzünden und die Flamme steht genau gerade hoch, obwohl ich unterwegs bin, weil ich eben mit dem Wind unterwegs bin. Es ist die ganze Zeit windstill, man hört extrem gut Geräusche und das ist wirklich also ein Dahingleiten. Auch das, wir bieten das am Icarus-Tag an. Wir können das allerdings erst ab 4 Teilnehmenden anbieten, weil der logistische Aufwand ist halt schon relativ gross. Man muss den Korb suchen tun, man muss die Ballonhülle aufstellen, als Zweck machen. Die Leute, die sich jeweils für diese Sparte entscheiden, das sollte doch ein bisschen Frühaufsteher sein. Der Ballon, der wird kurz vor Sonnenaufgang starten, am Samstagmorgen, wenn sich das ergibt. Also dort muss man eher ein frühes Gemüt sein. Man wird aber damit entschädigt, dass das sicher das längste Erlebnis ist. Also der Ballon, der ist rund 1,5-2 Stunden in der Luft. Wir bringen die Leute wieder zurück auf den Startplatz, auf Bern, dass sie dann auch wieder teilnehmen am übrigen Programm, wie eben Mittagsanlass und so. Aber das ist sicher etwas, was man auch sehr empfehlen kann, mal in so einen Ballonkorb reinzuhocken und dort selber mal am Gas zu sein und zu schauen, wie das ist. So ein Gefährt zu steuern, ist nämlich nicht ganz einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, da muss man ja den Wind können lesen wahrscheinlich und sehr viel Feingefühl haben, nehme ich an, um das entsprechend können zu manipulieren.
Feingefühl, ich habe dann, als ich mitfahren durfte, gelernt, man muss vor allem weit vorausschauen. Also ich habe eine Verzögerung von 20-30 Sekunden, bis das, was ich mache, überhaupt näher den Ballon noch macht. Also wenn ich beispielsweise irgendwie landen möchte und eine warme Luft abladen, dann muss ich das mit Kalkulation machen, sonst bin ich am Nord am falschen Ort drin. Und wie du richtig sagst, eben die verschiedenen Luftschichten, wo dann auch unterschiedliche Luftströmungen drin sind, mit denen kann ich, wenn ich das eben gelernt habe und weiss, auf was schauen, kann ich durchaus auch mit einem Gefährt, das per se nicht steuerbar ist, eben durchaus sagen, ich will jetzt in die oder in die Richtung fahren, indem dass ich höher oder tiefer in die entsprechende Luftmasse manövriere.
Sehr spannend. Das klingt schon fast ein bisschen wie eine Art angewandte Meditation. Man lernt so ein bisschen einfach mit der Umgebung dann eins zu werden, weil man es auch muss können lesen anscheinend.
Das hat wahrscheinlich fast ein bisschen etwas, ja.
Etwas, was mir noch gerade einfällt, was du am Anfang erwähnt hast, wegen den Lufträumen, die mich persönlich interessiert. Wie du gesagt hast, die sind ja sehr unterteilt mit natürlich den verschiedenen Ländern, aber auch mit eventuellen Wetterzonen, wo man nicht so geht. Wie tut man sich da eigentlich orientieren mit einem kleinen Privatflugzeug?
Also es ist heute so, die Luftraumstrukturen, das ist eigentlich ist das weltweit genormt, was es für Luftraumklassen gibt. In Europa ist das noch etwas anders als in Amerika. Als ich zum Fliegen kam, war das wirklich noch mit der Papierkarte auf dem Schoss, wo ich schauen, da unten ist jetzt die Bahnlinie und dort verläuft die elektrische Linie. Und dann hat man sich wirklich so navigiert, hat dann sogenannte Koppelnavigationspläne im Vornherein erstellt, wo man gesagt hat, wie lange fliege ich in welche Richtung, auch zusammen mit dem Kompass. Im Zeitalter von iPad und Co. hat sich das ein bisschen vereinfacht. Es gibt heute jenste Apps, die ich mir auf ein iPad oder auf ein Handy laden, wo eigentlich die ganzen Karten drin dargestellt werden, wo ich mehr als Flugzeug drin sehe, wo ich automatisch gewarnt werde, wenn jetzt da irgendein Luftraum kommt, wo ich nicht rein sollte. Also das ist sehr weitreichend, so wirklich auch finanziell äußerst attraktive Konditionen, wenn man es vergleicht mit klassischem Material, wo in Flugzeuge eingebaut ist. Selbstverständlich auch der GPS ist ein grosses Thema. Das sind aber nicht wirklich finanzielle Dimensionen, wo man das sprengt, das Budget von jedem Normalsterblichen drum. Also mit iPad navigieren ist heute gang und gäbe. Ist auch vom Bundesamt für Zivilluftfahrt mittlerweile bestätigt, dass das machbar ist. Es ist einfach wichtig, man muss etwas dabei haben, man muss nichts Elektrisches dabei haben. Aber wenn ich irgendeine Kontrolle komme und gar nichts habe, dann habe ich sicher tendenziell ein Problem. Aber ich kann nach wie vor meine Papierkarte dabei haben und muss das einfach nachweisen. Aber auch das iPad mit dem entsprechenden Kartenmaterial drauf gilt heute aus, dass ich Karten dabei habe und eigentlich sicher unterwegs bin.
Ja, diesbezüglich hat sich wahrscheinlich schon sehr viel vereinfacht dank der Technologie, auch bei vielen Aspekten. Ja. Sehr spannend. Wieder mal einmal. Ja, du, wir tun uns, glaube ich, langsam ein bisschen am Ende des Interviews nähern. Hättest du noch etwas, was du gerne erwähnen würdest?
Etwas, was ich noch erwähnen möchte. Im Moment, glaube ich, habe ich eigentlich viel gesagt. Ich tue gerne aber noch mal die Werbetrommel rühren und noch mal darauf hinweisen, liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene, nehmt die Möglichkeit wahr. Es kostet einen kleinen Obolus, das ist so. Geht mal schauen auf www.icarustag.ch. Dort findet ihr alle Informationen, es gibt einen Flyer. Ich glaube aber, wir probieren das subventioniert in einem Kostenrahmen zu halten, der wirklich attraktiv ist. Ganz gratis können wir das leider wirklich nicht anbieten, aber so sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Und wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder die andere würden treffen, die uns dann auch sagen, ja, wir haben das auf Radio Chico gehört und haben darum den Weg nach Belp gefunden. In dem Sinn hoffen wir, dass wir möglichst viel werden am 19. August antreffen. Ich persönlich bin auch da und Radio Chico wird auch vor Ort sein und uns dort begleiten. Würde mich freuen.
Genau, wir werden auch vor Ort sein und live ausstrahlen. Logischerweise würden wir uns auch sehr freuen, wenn unsere Zuhörer vorbeikommen. Und ich finde auch, die Preise sind kompetitiv, für was es ist schlussendlich. Wie oft kann man in der Luft sein schlussendlich? Also, wir würden uns auch freuen, euch dort zu begrüßen. Wir brauchen auch Interviewpartner, wisst ihr. Und ja, dann würde ich zum Abschluss noch fragen, stimmt es, dass über die Wolken die Freiheit grenzenlos scheint?
Definitiv. Kann ich bestätigen, über der Wolke, ich würde sogar sagen, schon unter der Wolke, aber in der Luft. Sie ist grenzenlos, es gibt Regulatorien, aber man ist immer noch frei unterwegs, sicher freier als auf jeder Straße.
Sehr schön, ich danke dir für das Interview, Urs.
Merci dir, Daniel, und alles Gute.